Gespräche über Gegenwart, jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab. Religiöse Vielfalt am Wohnzimmertisch. Das kennen wohl die allermeisten von euch. Das kann sehr spannend sein und manchmal auch spannungsreich. Ich heiße euch herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Theo Lounge. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab und mein Gast heute ist eine Religionswissenschaftlerin, die aus einer religiös und spirituell sehr diversen Familie stammt, nämlich Raffaela Estermann. Liebe Raffaela, schön, dass du da bist.
Danke vielmals.
Wir teilen das. Ich habe auch eine religiös und spirituell sehr diverse Familie. Du hast Folgendes gemacht. Du hast etwas gemacht, was du Mikroethnographie nennst, im Familienfeld, und hast darüber auch einen Blogbeitrag geschrieben mit dem Titel Glaubensvielfalt im Wohnzimmer. Und den hast du veröffentlicht bei religion.ch, das ist eine Website, eine sehr spannende Website in der Schweiz für Interreligiosität, und da bist du auch federführend, also du bist da die Leiterin dieser Redaktion.
Genau, ja. Ich bin da als stellvertretende Geschäftsführerin von Iras Gotis, sozusagen die Leiterin des Projekts, auch bei religion.ch.
Und Iras Gotis, das ist die interreligiöse Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz, 70 Religionsgemeinschaften und Organisationen in etwa. Ihr gebt auch den Kalender der Religionen heraus. Und daneben bist du aber auf der Uni auch wissenschaftliche Mitarbeiterin auf der Uni Zürich.
Genau.
Aber nun zu den Familien. Du hast diesen Blogbeitrag geschrieben, da berichtest du, wie die Konstellation in deiner Familie ist. Und ich wollte dich fragen, nach der Veröffentlichung dieses Beitrags, redet deine Familie noch mit dir?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch in Absprache mit meiner Familie gemacht. Also ich habe bei ihnen nachgefragt, ob es für sie in Ordnung wäre, wenn ich so einen Beitrag schreiben würde. Aber es war schon nicht ganz einfach. Ich musste mir schon auch überlegen, wie ich das formuliere und wie ich sozusagen meine ehrliche und authentische Sicht auf die ganze Lage so darstelle, dass es auch nicht sozusagen dem Selbstbild der eigenen Familienmitglieder widerspricht. Und ich habe es dann auch ihnen gegeben zum Lesen und nachgefragt, ob es so für sie in Ordnung ist. Und es gab nur einzelne wenige inhaltliche Korrekturen, das heißt, sie waren zufrieden mit mir. Und sie fanden, dass es eigentlich ganz schön war, das auch mal so zu lesen, so aus meiner Perspektive.
Welche Bandbreite an religiösen Einstellungen, die ja oft auch eng an weltanschauliche Einstellungen geknüpft sind, beobachtest du im Feld deiner Familie?
Also, ich beginne auch im Artikel mit meiner Großmutter. Sie ist leider in der Zwischenzeit verstorben, aber sie war eine Person, die man gerne auch schwarzkatholisch nennt. Also das war zumindest der Begriff, den meine Mutter immer für sie verwendet hat. Das heißt, sie hatte sehr katholische, sehr konservative Ansichten. Das heißt, sie hat zum Beispiel an die 40-tägige Nacht geglaubt, an Weltuntergangsszenarien. Sie fand den Bischof Haas sehr toll, der auch wirklich schwierige, meiner Ansicht nach schwierige Aussagen gemacht hat. Und dann hab ich meine Tanten, die in einem Kloster leben, im Kanton Jura, seit sie Anfang 20 sind. Also das war für sie eigentlich schon ganz früh klar, dass sie ins Kloster gehen werden. Sie fühlten sich auch beide berufen dazu. Dann hab ich meine Mutter, die sehr, ich würde jetzt mal sagen, liberal-katholisch ist oder war. Das ist eben auch so eine Sache. Ich würde sagen, also sie war früher Religionslehrperson, Katechetin, und hat auch viele meiner Schulkameradinnen unterrichtet als Katechetin. Aber also ich bin mit einem sehr liebevollen Gott zum Beispiel aufgewachsen, mit einer, also mit, es war eine sehr schöne Religion, wie ich sie erlebt habe zu Hause. Und auch mein Vater war Seelsorger und hat lange in einer Pfarrei gearbeitet und älteren Schülerinnen und Schülern den Unterricht gegeben. Und dann sind da meine Schwestern. Meine älteste Schwester ist in der Zwischenzeit ausgetreten. Ich glaube, in der Zwischenzeit sind es beide Schwestern, die ausgetreten sind, aus der katholischen Kirche. Und sie war am Anfang sehr engagiert, die älteste Schwester, aber hat danach, durch die Zeit dann den Glauben auch verloren. Sagt heute, sie glaubt nicht mehr an einen Gott. Ist aber vielleicht eher so naturspiritualitätsmäßig unterwegs. Und mein Schwager, also der Mann der ältesten Schwester, der ist Atheist oder Suchender. Es ist immer so, ich glaube, auch so ein bisschen schwierig für ihn zu sagen. Dann die mittlere Schwester, die früher sehr ablehnend war und heute ihren individuellen Weg zurück zu Gott gefunden hat, mit einem Mann, der, das ist noch schwierig einzuordnen, er ist nämlich nicht, also er ist in der Schweiz aufgewachsen, aber kommt aus einer haitianischen Familie und da kommt eine Tradition, eine religiöse Tradition mit rein, die nicht unbedingt an Institutionen gebunden ist, aber doch sehr tief ist und sie machen Familiengottesdienste und so weiter. Und dann bin da ich, die ich würde sagen, ich habe eine sehr komplexe Beziehung zu meiner Spiritualität oder Religiosität.
Lass uns einen Moment noch, bevor wir auf das dann kommen, die Frage nämlich, was macht das mit einem? Welche Identität bildet man in einem so komplexen, diversen Familienfeld aus? Von fromm, sehr fromm, also zwei Tanten sind tatsächlich im Kloster. Dann gibt es da noch einen Onkel, beschreibst du in deinem Blogbeitrag, der ist Philosoph und Atheist. Mhm. Also du hast da ein großes Spektrum. Aber lass uns, bevor wir darauf kommen, was das jetzt mit einem macht und der eigenen Identitätsfindung im Religiösen, lass uns nochmal auf das Familienfeld schauen. Gab es da irgendeinen speziellen Anlass, der dich dann dazu inspiriert hat, auf dieses Feld in Form einer Mikroethnographie zu blicken und sich das genauer nochmal anzuschauen?
Ja, also ich wollte das immer eigentlich mal machen, weil ich fand das, also für mich war es sehr prägend, so aufzuwachsen. Ich würde sagen, meine ganze Laufbahn ist davon bestimmt, weil es mich, seit ich denken kann, wirklich, ich kann mich weit zurückerinnern, hat mich das fasziniert, dass wir die Welt alle anders sehen und dass wir doch, also dass das kein Problem für uns darstellt in unserer Beziehung zueinander. Und ich habe Religionswissenschaft studiert und Philosophie am Anfang noch, auch aus dem Grund, also mehrere Gründe, aber ein Grund war, dass ich mich dass ich das besser verstehen wollte, wie wir alle in derselben Welt leben können, die doch für alle etwas ganz anderes sein kann. Und dann bin ich eben bei Eras Quotis, also in der interreligiösen Arbeit, auch weil ich eben, glaube ich, ganz viel von zu Hause mitbekommen habe, dass mich antreibt, sozusagen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu arbeiten. Also ich sehe, dass das möglich ist. Ich weiß, dass wir das können, aber wir müssen es lernen und ich möchte das ein bisschen in die Welt hinaustragen. So.
Also die Familie ist sehr divers, aber du sagst, ihr habt eine gute Diskussionskultur, ihr seid alle nach wie vor miteinander im Gespräch. Aber es gibt ja, denke ich mal, in so einer Konstellation ja auch wie Spannungen. Wie artikuliert sich das bei euch?
Also, das ist meistens, ja, es ist zu unterschiedlichen Zeiten, aber es ist immer wieder, wenn wir natürlich zu Festen und so weiter zusammenkommen, und auch, also wir kommen öfters zusammen, da ist es immer wieder mal ein Thema bei den Tischgesprächen, das auftaucht, und es ist eben auch so mein Schwager der mittleren Schwester, der spricht auch sehr offen eben über den Ewigen, wie er ihn nennt.
Und das ist jetzt die Schwester, die eine gute skeptische Phase durchlebt hat. Du zitierst sie in deinem Beitrag damit, dass sie deinem Vater, dem Religionslehrer, sagt, man kann auch das große WC anbeten, da ist jetzt nicht so viel Unterschied. Da hatte sie ihre rebellische Phase, und das ist ja nochmal interessant, dass sie einen frommen Mann gefunden hat.
Absolut. Also das finde ich, also ich finde es auch sehr interessant, dass sie sich auf das einlassen konnte. Und es zeigt mir auch, dass nicht nur ich ganz viel von zu Hause mitgenommen habe, von dieser Kultur, sondern auch meine anderen Schwestern. Ja.
Lass uns nochmal auf die Generationen schauen. Da ist die Großmutter, die eine fromme Frau war. Und da sind nun ihre Kinder und zwei ihrer Töchter, nämlich deine Tanten, sind ins Kloster gegangen. Wie betrachtest du das? Wie ist da die Übergabe der Religion zwischen den Generationen erfolgt in deiner Familie, und zwar speziell der christlichen Religion?
Ich denke, eben die Generation meiner Mutter ist sehr sehr stark mit diesen Ritualen und den auch mit der Kirche und so weiter aufgewachsen. Und damals, also man muss vielleicht auch noch sagen, mein Großvater, der Mann meiner Großmutter, der kommt aus dem Kanton Jura. Und in der Weltschweiz war es noch viel öfters üblich, viel länger auch, denke ich, als in der Deutschschweiz, dass eine oder zwei Töchter oder auch ein Sohn in der Familie ins Kloster ging. Und es war deshalb auch so, dass eigentlich alle, damals hat man noch ein Haushaltsjahr gemacht bei uns hier in der Schweiz als junge Frau. Da lernte man wohl, wie man kocht und sich um den Haushalt kümmert. Das haben alle drei Töchter gemacht, und zwar in einer Klosterschule. Und in dieser Klosterschule, also das war in Pochentruy, sind sie halt eben auch mit diesem Leben im Kloster in Kontakt gekommen. Und das war für sie ein sehr schöner Kontakt, und mit diesen Frauen, die da gelebt haben, die da auch in Gemeinschaft gelebt haben. Und das war ein wesentlicher Teil, der sie dann dazu bewegt hat, auch ins Kloster zu gehen. Auch meine Mutter hat sich das mal da noch kurz überlegt, bevor sie meinen Vater dann getroffen hat und fand, nein, das ist doch nicht ihr Weg.
Interessant. Ist das ein dörflicher Kontext, von dem deine Familie herkommt, also die Großmutter?
Nein, die Großmutter, die kommt eigentlich aus einer Kleinstadt im Aargau, aber der Großvater, der kommt aus einer Bauernfamilie im Kanton Jura. Und da ist das sehr noch eingebunden, auch mit dem klösterlichen Leben, das da stattfindet.
Du bist eine junge Frau, wann bist du denn geboren?
1993.
Das heißt, die Zeit, wo deine Tanten ins Kloster gingen, war 80er Jahre?
Ja, ich glaube, das müsste 70er, 80er Jahre sein, irgend sowas, ja.
Dann habe ich sozusagen noch eine Generation mehr. Ich bin 68 geboren, also mehr zurück. Meine Tanten und meine Mutter und Onkels, die sind zum Teil noch in der Zeit des Zweiten Weltkriegs geboren, wo das Leben so am Land noch sehr stark im dörflichen Verband stattgefunden hat. Und auch bei uns ist es so, dass von vier Schwestern tatsächlich drei einen sehr frommen Weg eingeschlagen haben. Allerdings nicht wie bei dir, die Tanten, dass sie schon von Jugend an diesen Weg eingeschlagen haben, sondern erst später in ihrem Leben, so um das 40. Lebensjahr herum, da kam etwas ins Spiel, das ich als Born Again so umschreiben würde, so sagt man das in Amerika, also wie nach, also so eine Art wie Wiedergeburt oder wie so einen neuen, tieferen Lebenssinn zu finden. Jetzt kenne ich aus meinem Familienverband, der auch sehr divers ist, also wir haben anzubieten, jetzt keine Klosterschwestern und keine Mönche, aber es geht auch von fromm bis schamanistisch. Mhm. Bei uns, was wir auch kennen, ist der Versuch, ich weiß nicht, ob Missionierung das richtige Wort ist, innerhalb der Familie. Kennst du so etwas?
Ich würde das nicht so sagen, nein. Ich hatte eine Diskussion mit meiner einen Tante. Da ging's, also ich habe selbst auch eine Zeit in diesem Kloster verbracht, nach meiner Schulzeit, also nach der Bezirksschule im Kanton Aargau, sozusagen ein Zwischenjahr dann, bis ich in die Kantonsschule ging. Und da habe ich Französisch gelernt, aber auch mit den Schwestern zusammengelebt. Und auf einer Reise nach Lourdes, also eine große katholische Pilgerstätte, da habe ich mit ihr darüber gesprochen. Da hatte ich auch eben sehr große Zweifel und habe gesagt, ich kann nicht an Gott glauben, ich glaube aber dafür an die Liebe. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Und dann hat sie so wirklich gesagt, so ja, dann ist das für mich in Ordnung. Aber so mit dem vorher, also dass ich gesagt habe, so, ich glaube nicht an Gott, mit dem hatte sie große Mühe. Aber so dann, ja, also das würde ich überhaupt nicht als Missionieren bezeichnen. Oder da hatte sie einfach ihre Bedenken ausgesprochen und mit mir darüber diskutiert, wie ich denn meinen Weg weitergehen möchte. Und mit meinem Schwager zum Beispiel empfinde ich das auch überhaupt nicht so. Also ich finde es sehr interessant, seine Perspektive zu sehen und mir macht das eigentlich, also mir macht das nichts aus, wenn er mit mir über seine Glaubensansichten spricht, sondern ich interessiere mich dafür, ich möchte seine Perspektive erfahren. Aber es ist natürlich eben ganz etwas anderes, wenn man da, er kommt nie zu mir und sagt, aber du solltest doch glauben oder schau, die Welt ist doch wirklich so, sondern es ist eine offene und philosophische Diskussion über unsere Ansichten, über diese Welt und Gott und alles. Ja.
Das ist sehr schön und spannend. Was ich kenne, ist etwas, wo tatsächlich der Versuch gemacht wird, etwas von dem Tiefen, was man gefunden hat, irgendwie weiterzugeben. Und die andere Seite ist aber vielleicht gar nicht so empfänglich dafür. Und ich habe lange nachgedacht, wo das herkommen kann. Und ich würde dich gern jetzt als Religionswissenschaftlerin fragen, was du darüber denkst. Meine Erklärung ist jetzt, da beziehe ich mich auf den William James. Henry James ist der bekannte Romanschriftsteller. Washington Square hat er geschrieben. Und William James, der ist der Begründer der wissenschaftlichen Psychologie und der hat sich aber auch Formen der religiösen Erfahrung angeschaut. Und er spricht von einmal und zweimal Geborenen. Als einmal geboren betrachtet er ChristInnen, die so eine lebenszugewandte Haltung haben und auch das Gefühl haben, man kann was verändern. Und die zweimal Geborenen, die sind durch eine tiefe Lebenskrise gegangen und daraus hervorgekommen mit einem starken Evidenzgefühl und mit dem Gefühl, dass es wichtig wäre, dass die Religiosität jetzt das gesamte Leben bestimmt. Aber es bleibt eine gewisse Brüchigkeit der Persönlichkeit auch weiter bestehen, eine gewisse Melancholie, also einerseits sehr sicher sein im eigenen Glauben, aber dann auch verunsicherbar sein, wenn jemand das nicht teilt. Und da kann so ein Bemühen daraus resultieren, den anderen zu überzeugen. Und wenn man das erlebt, dann kann das recht schwierig manchmal sein, also emotional sehr schwierig. Hast du mit so einem Phänomen, hast du dich da schon beschäftigt? Kannst du da auch Ratschläge geben, wie man mit so etwas umgeht?
Ja, meine Frage wäre auch da an dich, was genau verunsichert dich in diesem Augenblick, wenn jetzt dir jemand so begegnet?
Ja, es ist tatsächlich für beide Seiten offenbar verunsichernd. Mhm. Verunsichernd für die fromme Seite, die eigentlich sicher ist in ihrer Überzeugung, aber durch die Begegnung mit jemand, der das nicht teilt, scheint mir auch in der eigenen Identität wieder irgendwie wie verunsichert. Und es entsteht so ein Begehren, den anderen, auch um im Kontakt zu bleiben, denke ich, das ist auch ein Faktor, auf die eigene Seite zu ziehen.
Also auf jeden Fall, was ich immer wieder erlebe, ist, dass Leute eben aus der eigenen Unsicherheit heraus sozusagen diese Gespräche anfangen und dich überzeugen möchten und so weiter. Also das glaube ich schon, dass das ein Teil sein kann. Ich glaube, wenn man wirklich bei sich ist oder sich sicher fühlt in der eigenen Identität, dann hat man vielleicht weniger dieses Bedürfnis, das zu machen. Aber ich glaube auch, also jetzt für mich persönlich, wenn mir das so begegnet und ich merke, da möchte jemand mich auch von seiner Position überzeugen, dann denke ich ja auch immer, das liegt ja bei mir, was das mit mir macht, oder? Also ich kann ja auch zum Beispiel politisch in Diskussionen kommen, wo mich mein Gegenüber überzeugen möchte. Und dann frage ich mich erstens mal, woher kommt das, dass diese Person mich überzeugen möchte? Was zieht sie daraus für sich? Aber auch, mich stresst es überhaupt nicht mehr, weil ich wie sozusagen auch, ich weiß ja, dass das muss nichts mit mir machen. Also ich kann sozusagen, dass ich nehme das mit Interesse auf, ich stelle Fragen, versuche zu verstehen, wo die andere Person steht. Aber an einem gewissen Punkt, wenn ich dann finde, ja, jetzt habe ich deine Position verstanden, sage ich dann auch so, ja, du, ich glaube, ich bin hier anderer Meinung und das müssen wir jetzt so stehen lassen. Aber ich sehe das häufig, dass Leute sich gestresst fühlen von religiösen Menschen, die über ihre eigenen Ansichten sprechen. Und ich würde da dafür plädieren, da sich selbst zu fragen, weshalb stresst mich das so? Und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass die Leute so ein bestimmtes Bild von Religion haben, also und auch von religiösen Menschen, dass sie eben zum Beispiel Mission und Indoktrination und so weiter sehr stark mit Religion in Verbindung bringen, während sie das mit anderen, zum Beispiel politischen Ideologien oder so, weniger assoziieren. Also das sehe ich zum Beispiel auch in meiner Forschung. Da gibt es zum Beispiel Lehrpersonen, die sagen, ja, dieses Kind ist sehr stark indoktriniert und geprägt von der Familie. Das sagen sie aber meistens nur bei religiösen Familienkindern und nicht unbedingt bei zum Beispiel grünen Kindern oder so. Also das wird vor allem sozusagen in Bezug zur Religion so gesehen. Und da denke ich mir, so, da kommt wie so eine Angst auch auf oder so, was macht jetzt der mit mir? Will der mich jetzt indoktrinieren? Will der jetzt mich überzeugen von etwas, was ich gar nicht überzeugt sein will? Aber da geht dann, glaube ich, wie auch sozusagen vergessen, dass man ja selbst mächtig ist. Also dass man kann Nein sagen. Man kann immer Nein sagen. Und aber das braucht, glaube ich, ein bisschen eine Reflexion der eigenen Position und auch der Position in einem Gespräch, das man einnehmen, die man einnehmen kann, oder?
Ja, das leuchtet ein. Also man macht sich vielleicht ein Zerrbild auch des anderen und verbaut damit die Chance einer Begegnung. Da wäre es wichtig, wirklich auch aus dem Rationalisieren rauszukommen und auf einer emotionalen Ebene zu schauen, was signalisiert der andere, was braucht er gerade. Aber es ist herausfordernd und es gibt das auch nicht nur zwischen religiösen und nicht religiösen, sondern zwischen unterschiedlichen Religiösen. Und du sagst ja auch, dass auch in deiner Familie die ganze Diversität des Christentums da auch abgebildet ist. Also ich glaube, wir haben beide jetzt nicht so divers, dass wir auch noch Buddhismus, Islam und sowas haben, aber wir haben eine Vielfalt in dem christlichen Spektrum. Mhm. Und du hattest erwähnt, deine Großmutter, du hast genannt, an die 40 Tage glauben, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Aber du hast auch erwähnt, an das baldige Weltende zu glauben. Mhm. Und zwar in einer Weise, so kenne ich es von frommen Menschen, wo man das erhofft. Mhm. Magst du das noch einmal ein bisschen erklären? Was heißt an 40 Tage glauben und wie spielen solche Motive bei euch eine Rolle? Oder äußert man die gar nicht, artikuliert man die gar nicht in eurer Familie mit der sehr ausgefeilten Diskussionskultur?
Die 40-tägige Nacht ist das, an die sie geglaubt hat. Also das war, wenn ich das richtig wiedergeben kann, das hat in meiner Glaubenserziehung nie eine Rolle gespielt. Das sind nur die Erzählungen meiner Mutter. Aber das ist so die, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, das sind so die Vorstellungen, was passiert, wenn die Welt dann untergeht sozusagen. Und das ist, glaube ich, wie eine Ankündigung sozusagen, von der sie ausging, das wird passieren, wenn es dann so weit kommt. Dann kommt dann eine 40-tägige Nacht und dann wird es 40 Tage lang dunkel sein und dann kommt wahrscheinlich da noch ganz viel Schlimmes und Grausames, was dann passieren wird, so in diesem Stil. Und eben nein, das hat in meiner Erziehung nie eine Rolle gespielt und ich habe auch mit ihr nie über das gesprochen. Ich wusste das eigentlich nur von meiner Mutter, aber meine Mutter hat das mit ihr diskutiert. Und ich beginne meinen Artikel auch damit, also dass sie meine Großmutter vorgeworfen hat, sie sei ein Pharisäer. Und das, damit wollte sie eigentlich sagen, du glaubst nur, du glaubst sehr streng, du bist ich würde sagen, in einem zu krassen Schwarz-Weiß-Denken verhaftet. Aber das hat auch ihre Beziehung nicht irgendwie betroffen oder geschwächt. Also, dass sie das, also das hat auch meine Mutter, am Anfang habe ich eben geschrieben, dass meine Mutter das meiner Großmutter vorgeworfen hätte. Und da war meine Mutter nicht einverstanden damit. Ich habe die Formulierung dann irgendwie geändert, ich weiß es nicht mehr genau, weil sie fand, das wäre zu hart gewesen. Ich habe mit ihr darüber diskutiert, ich habe ihr auch meine Meinung sozusagen klar auf den Tisch gelegt und das so formuliert, aber ich habe sie immer sehr geschätzt, immer sehr geliebt. Das hat dem keinen Abbruch getan. So. Ja.
Was ich feststelle, ist, dass die Spannungen eher zwischen Positionen sind, die sehr nahe sind.
Mhm. Ja, interessant, dass du das sagst. Am Anfang, das kommt mir jetzt in den Sinn, war das tatsächlich so, dass mein Vater am meisten mit meinem Schwager diskutiert hat. Weil mein Vater seine eigenen Vorstellungen und Interpretationen hat. Und die Interpretationen von meinem Schwager haben mit dem nicht übereingestimmt. Und mein Vater war...
Der fromme Schwager jetzt.
Genau. Mhm. Und mein Vater war ja auch theologisch einigermaßen gebildet und hatte da wirklich auch, also wollte das auch wirklich diskutieren. Und das mag ich mich erinnern, das ist zum einen oder anderen Mal dann ein bisschen, ja... nicht ausgeartet, aber ich habe dann manchmal meinem Vater gesagt, jetzt lass es stehen, das ist jetzt in Ordnung, er darf doch das glauben, wenn er das möchte, das muss dich ja nicht weiter betreffen. So. Und das hat ein bisschen gedauert, bis mein Vater das, glaube ich, so runterschlucken konnte und auch sagen konnte, nein, ich lasse ihn jetzt so stehen mit dieser Differenz, die wir da haben, aber dann hat er es auch gekonnt und in der Zwischenzeit sehe ich, dass sie eigentlich sehr fruchtbare Gespräche miteinander führen und auch aufeinander eingehen können bis zu einem gewissen Punkt. Aber man muss auch wirklich einfach sagen, wir haben Differenzen und diese Differenzen dürfen auch sein. Oder? Also das muss wie klar sein für alle.
Ist der Schwager der Haitianer und wenn ja, was bringt der nochmal für eine Art von Spiritualität ein?
Ja, genau das... seine Familie ist haitianisch, aber eben hier in der Schweiz sozialisiert. Und ja, das bringt wirklich nochmals eine andere Spiritualität mit, die ich vorhin so gar nicht kannte. Also viel, wie soll ich das beschreiben? Sie haben in der Familie sehr viele Gespräche miteinander, wo sie die Bibel wirklich eingehend diskutieren. Also ich habe solche Gespräche auch schon miterlebt und das ist wirklich auch ein, es darf auch ein Streiten sein über die Bibelstellen. Also das sind wirklich Auseinandersetzungen, die tief gehen, sozusagen, die sie in der Familie haben, aber auch eben, sie singen sehr viel, haben ihre eigenen Gottesdienste. Er hat dann auch bei uns manchmal, also er hat zum Beispiel das eingeführt, dass wir an Weihnachten manchmal Lieder singen. Das haben wir vorhin nicht gemacht. Und das ist manchmal auch, oder? Also das, darauf kann sich nicht jeder einlassen. Also mein anderer Schwager oder auch mein Partner, der auch eher atheistisch bis agnostisch in der Zwischenzeit ist, da ist die Grenze schon, denke ich, eher da, wenn es darum geht, religiöse Lieder zu singen. Aber das ist noch interessant, weil so religionswissenschaftlich gesehen, es ist, die Menschen setzen immer unterschiedliche Grenzen, oder? Was geht ihnen zu weit? Und viele finden, ich kann zwar nicht zum Beispiel das Kreuzzeichen machen oder ich kann nicht niederknien in einer katholischen Kirche, aber mitsingen kann ich. Da kann ich den Text ausblenden. So, oder? Aber jetzt für meinen anderen, eher religionsfernen Schwager und meinen Partner ist das schon auch schon schwierig, nur schon das zu machen. Aber sie lassen sich doch manchmal auf solche Dinge ein. Ja.
Und wie nun erfolgt die Weitergabe? Eine deiner Thesen ist ja, dass es eigentlich immer diverser wird. Ist das eine Entwicklung, die du auch untermauern kannst mit Zahlen oder ist das jetzt eher aus der Mikroethnographie heraus?
Nein, das ist ja schon, also das sind so diese drei großen Religionstrends, oder die man an vielen Orten auf der Welt, aber auch eben in der Schweiz so sieht. Also das ist die Säkularisierung, die Pluralisierung und die Individualisierung. Und die Säkularisierung, finde ich, die sieht man sehr schön in meiner Familie. Also wirklich von der Großmutter bis zu eigentlich jetzt uns dreien, die institutionell eigentlich nicht mehr wirklich gebunden sind. Ich würde sagen, ich bin noch am stärksten gebunden, bin auch tatsächlich noch Kirchenmitglied und eben durch meine Arbeit bei Irascotis auch irgendwie noch institutionell eingebunden. Und dann die Individualisierung, finde ich, sieht man auch wirklich sehr schön so durch die Familien, Generationen hindurch. Also wenn man jetzt meine Generation in der Familie anschaut, die Kinder sind jetzt noch etwas klein, die jetzt in der Zwischenzeit da sind, aber ich und meine Schwestern gehen alle individuelle Wege, eben teilweise vielleicht mit ein bisschen Naturspiritualität oder sowas, aber auch nur sehr seicht, würde ich jetzt sagen. Aber auch eben zum Beispiel mein frommer Schwager, der ja auch institutionell überhaupt nicht gebunden ist und seinen familiären Weg da so geht. Und dann die Pluralisierung, die ist ein bisschen ja das alles zusammengenommen. Also durch die Säkularisierung findet auch diese Pluralisierung statt, also weil wir weniger institutionell gebunden sind. Und dann Individualisierung auch führt zu mehr verschiedenen Zugängen, die wir sehen. Und dann natürlich die Migration, oder? Die man ja auch sieht, eben zum Beispiel mit dem, dass jetzt mein Schwager einen haitianischen Hintergrund hat. Und da, also da sieht man eigentlich alle diese Entwicklungen sehr gut, die man gesellschaftlich beobachten kann. Zahlen kann ich jetzt zum Beispiel sagen zur Säkularisierung. Also das sind je nach Zahlen, die man nimmt, sind wir da so bei ja, 35 bis 40% jetzt, die sich als ohne Religionszugehörigkeit einstufen würden. Und da wissen wir natürlich dann aber von diesen Leuten nicht, was das für sie persönlich genau bedeutet. Oder? Also da gibt es auch noch nicht so viel Forschung dazu. Was sind denn die Weltzugänge, die diese Menschen haben, die sich eben ohne Religionszugehörigkeit sehen? Sind die so wie mein Schwager, die dann eben ihre eigene Religiosität in der Familie pflegen? Sind sie so wie meine Schwester, die vielleicht eher einen Zugang zur Natur suchen? Oder vielleicht eher wie mein Partner, der eher vielleicht agnostisch, atheistisch unterwegs ist? Das ist ein großes Fragezeichen, wer diese Menschen sind. So diese Zahlen kann man sagen, oder Pluralisierung, wo man auch weiß, zum Beispiel eben 6% der Bevölkerung sind muslimisch. Aber auch da wissen wir nicht genau, was das heißt, oder? Also wir wissen zum Beispiel, dass nur 10-15% dieser Menschen Moscheen besuchen. Zum Beten weiß ich es jetzt nicht so genau. Aber wir wissen zum Beispiel, dass ca. 55% der Leute mindestens einmal im Jahr beten. An wen sie sich wenden oder an was sie sich wenden, wissen wir auch nicht so genau. Also das sind ganz viele Fragezeichen, was das genau, also was diese Trends dann sozusagen im Mikrokosmos bei der einzelnen Menschen wirklich heißen. Und ich finde, in meiner Familie wird das dann so schön veranschaulicht, was es dann eben bedeuten kann, diese Zahlen, oder?
Ja, unsere beiden Familien, diese Mikrokosmen, spiegeln ja eigentlich auch die Globalisierung. Der haitianische Schwager, bei mir ist es ein Onkel, der in den 1960er Jahren ausgewandert ist nach Kanada und dort sehr bald, sehr nahe zu den indigenen Communities sich gesellt hat und vieles von denen übernommen hat. Heute würde man vielleicht sogar ein bisschen sagen, kulturelle Appropriation, aber das fände ich eigentlich nicht angemessen und gerecht, weil er ist jemand, der sich in diese Spiritualität und Mythologie sehr tief hineinbewegt hat. Und das ist nochmal spannend. Ich habe auch meine Familie gefragt im Vorfeld, ob das okay ist, dass ich mit dir, einer Religionswissenschaftlerin, jetzt über unsere Familien spreche. Und das war noch eine ganz schöne Rückmeldung. Also, aber ich habe diesen Familienteil, den mütterlicherseits, gefragt. Ich glaube, es ist meistens ein Familienzweig, mütterlicherseits häufig oder väterlicherseits, wo man ein intensiveres Verhältnis hat. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Sie waren sehr aufgeschlossen. Und mich hat noch überrascht, dass gerade diese Prägung durch diesen Onkel, der ja gar nicht so oft gekommen ist, besonders tief gegangen ist. Mhm. Da ist bei uns was reingekommen. Wirklich von einer offenen Spiritualität, einem Schamanismus, der vermischt ist vielleicht mit so einem gewissen Hippie-Touch auch. Also wenn der Onkel kam, dann kam er mit Zöpfen im Bad und barfuß. Und in dem Dorf, wo ich wohnte, haben die Leute gefragt, ja, wer ist das jetzt? Und auch ein bisschen skeptisch. Und ich habe immer ganz stolz gesagt, ja, das ist jetzt mein Onkel aus Kanada, der bei den Indigenen, also ich gebe zu, wir haben damals noch gesagt, Indianer, eben lebt. Und da haben wir viel irgendwie so en passant mitgenommen. Oft sind es Kultur Einflüsse, die nicht so massiv daherkommen, die aber sich ziemlich tief einschreiben können.
Ja, und was auch noch interessant ist, also sozusagen, wie wir uns bewegen, was wir denken, hat ja auch immer mit dem zu tun, wie die Gesellschaft sich gerade bewegt. Was sind die Normen in der Gesellschaft, oder? Und da ist ja zum Beispiel gerade eben dieser wissenschaftliche Zugang, auch also zum Beispiel die Natur, die Naturwissenschaft und so weiter. Das ist jetzt sozusagen auch eine Norm, wie dass man den Zugang zur Welt gestalten kann oder den man individuell hat. Und dass jetzt zum Beispiel eben meine Schwester sich eher an diesen Dingen orientiert, das entspricht auch dem, was eben die Norm ist. Oder auch ich, dass ich als Teenager dann irgendwo dann einen Zugang verloren habe und dann diesen Zugang auch wieder über die Wissenschaft, eben dann über die Religionswissenschaft gesucht habe. Dass ich auch dann eben wieder meinen, also ich würde sagen, was danach passiert ist, also die Religionswissenschaft hat mir dann wieder ermöglicht, mich selbst zu reflektieren und zu sehen, aha, so habe ich funktioniert, das, so habe ich auch gedacht, weil die Gesellschaft gerade so tickt, oder? Weil ich auch davon beeinflusst bin, was gerade einfach die Norm ist. Und es ist viel einfacher, jetzt heutzutage denke ich, zu sagen, ich bin nicht religiös, als ich bin religiös, weil religiös zu sein, je länger, je weniger die Norm ist. Man könnte noch eher sagen, man ist spirituell, oder das ist noch besser, sozusagen hat ein besseres Image, oder man ist gläubig, aber religiös wird dann ja schnell mit diesen etablierten Religionsgemeinschaften, mit den Institutionen verbunden und das hat ein schlechtes Image, oder? Da kommen dann schnell ganz viele andere Gedanken hinterher. Und deshalb denke ich, das ist auch noch interessant, so, oder so, wenn man das anschaut mit deinem Onkel jetzt, der das reingebracht hat, auch in einer Zeit wahrscheinlich, wo eben, wie du sagst, die Hippies und so weiter, wo das auch ein gesellschaftlicher Trend war, wo man eben so zurück zur Natur und so weiter, vielleicht auch dieser Romantizismus, der da mitschwingt. Und heute dieses Wissenschaftliche zurück zur Natur, aber vielleicht auch auf der Suche nach Ritualen im Leben irgendwie, wo man dieses Wissenschaftliche dann doch irgendwie versucht mit dem Spirituellen zu verbinden. So ein bisschen, ja, das sind so die Gesellschaftstrends, die auch da sind.
Raffaella, was würdest du sagen, wie frei sind wir in dem Weg, den wir als religiöse oder gerade auch als nicht religiöse Menschen beschreiten und also wie frei sind wir da oder wie sehr sind wir da Produkt auch dieser speziellen, gerade auch Familienkonstellation, aus der wir kommen? Wie würdest du das für dich selber beantworten?
Also ich finde die ganze Diskussion um Freiheit extrem spannend und wichtig aus mehreren Gründen. Einer ist, dass es wird häufig nicht mit Freiheit assoziiert, religiös zu sein. Aber die Frage ist ja immer so, eben, wann sind wir eigentlich frei? Und ich würde jetzt sagen, ich bin dann frei, wenn ich so sein kann, wie ich geworden bin. Und das bedeutet auch, dass ich sozusagen meiner Sozialisierung entsprechend mich verhalte. Also ich würde es nicht sagen, dass ich frei bin, wenn ich jetzt einfach komplett anders handeln könnte als das, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Das würde ich eher sagen, das wäre unfrei, weil es würde mir ja nicht entsprechen. Das heißt, wenn ich religiös sozialisiert wurde und mich in dem frei fühle, dann dann ist das so frei, wie man nur sein kann als Mensch, glaube ich. Aber ich glaube auch, wenn man, also man hat da nicht eine Entscheidung, wo man einfach sagen kann, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch. Das heißt, auch wenn ich nicht religiös sozialisiert werde, dann habe ich nicht die Wahl irgendwie im Sinne von, jetzt werde ich eine ganz andere. Und deshalb denke ich auch, man kann sich überlegen, was möchte ich zum Beispiel meinem Kind mitgeben und dann ihm beibringen, sich kritisch zu hinterfragen, zu reflektieren. Und das ist die Freiheit, die man mitgeben kann. Aber ich finde zum Beispiel nicht, dass man freier ist, wenn man nicht religiös erzogen wird.
Ich zitiere einen Satz von dir. Du hast gesagt, du hast gelernt, deine Identität als flexibel gestaltbar zu erfahren und das andere nicht als Bedrohung und speziell aus deinem Familienumfeld heraus hast du diese Lehre gezogen. Wie würdest du deine Identität, deine religiöse und spirituelle Identität beschreiben?
Das ist eben eine sehr komplexe Angelegenheit. Also das ist so, dass ich irgendwie gemerkt habe, auch im Laufe meines Religionswissenschaftsstudiums, dass ich gewisse Dinge mache und empfinde, die ich irgendwie kognitiv nicht nachvollziehen kann. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich mich sehr wohl fühle in Kirchenräumen. dass ich diese manchmal auch aufsuche und darin Zeit verbringe, um zu mir zu kommen. Oder dass ich gerne eben Kerzen anzünde für andere Menschen. Das heißt dann nicht, dass ich irgendwie kognitiv nachvollziehen kann, was ich da genau mache. Aber in der Zwischenzeit habe ich wie auch die Meinung, dass ich das nicht muss. Also ich muss das nicht nachvollziehen können. Und ich denke, das ist einfach wirklich auch so, dass ich auf diese, dass ich sehr einen positiven, eine positive Religiosität erfahren habe zu Hause, einen positiven Glauben an Gott und irgendwie da auch einen Zugang dazu habe und das auch immer noch spüren kann. Aber dass ich Mühe habe, manchmal das nachvollziehen zu können und in der Zwischenzeit auch einfach mit dieser Spannung lebe und es auch gar nicht mehr so als Spannung empfinde. Aber am Anfang war es eine Spannung für mich, weil ich gedacht habe, das darf nicht sein. Ich darf nicht diese Gefühle haben, weil das ist nicht, ich habe gedacht, das sei nicht logisch oder nicht rational oder was auch immer. In der Zwischenzeit denke ich, ist mir egal, was es ist oder was es nicht ist. Ich habe das und das fühlt sich gut an und das ist in Ordnung. So. Ja.
Was nehmen wir jetzt mit so an Learnings für Menschen, die ebenso diverse Familien haben und vielleicht auch ein bisschen wie Tipps gerne hätten, wie man umgehen kann mit dieser Vielfalt?
Mhm. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich denke, es muss geübt werden. Also das ist nicht etwas, was man einfach so kann. Und ich glaube, auch als Gesellschaft müssen wir uns überlegen, wäre es nicht wichtig, dass die Menschen in unserer Gesellschaft in der Lage sind, eben mit dieser Diversität umzugehen, ob das jetzt in der eigenen Familie ist oder ob das in der Gesellschaft ist. Ich glaube, gerade Corona hat uns ja auch gezeigt, dass es ganz, ganz schwierig werden kann, wenn so diverse Weltanschauungen in einer Familie sind. Und es gab ja viele Menschen, die gesagt haben, ich hatte Beziehungsabbrüche mit Menschen. Deshalb finde ich, es müssen Räume geschaffen werden, wo wir das üben können. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir eine Diskussionskultur lernen. Wie können wir miteinander in Beziehung bleiben, wenn wir eben streiten? Was heißt das eigentlich zu streiten? Muss das bedeuten, ich mag dich nicht mehr? Oder heißt das einfach, ich bin nicht deiner Meinung? Auch vielleicht sich selbst bewusst machen, dass man einfach immer nur eine Perspektive auf diese Welt hat. Dass man mit vielen Limitationen geboren ist, nur schon mit den Sinnen, mit denen wir ausgestattet sind, die geben uns einen Blick auf diese Welt und wenn wir andere Sinne hätten, hätten wir einen anderen Blick. Also so ein bisschen vielleicht diese Demut zu sagen, ich weiß nicht und ich sehe aber, dass du ein anderes Leben führst und dass du in dem Sinne auch eine andere Perspektive auf diese Welt mitbringst und ich möchte verstehen, ich möchte neugierig sein und Interesse zeigen und wirklich verstehen. Aber ich glaube, das beinhaltet halt eben auch, dass man, wenn man diskutiert, dass man dann nicht unbedingt nur gewinnen möchte, sondern dass man die Diskussion als eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, sieht. Also das sind viele Haltungsfragen, also dass man nicht in der Diskussion sieht man zum Beispiel ganz häufig das Argument, ja, aber die Wissenschaft zeigt. Oder? Und da, wenn man zum Beispiel das selbst bei sich beobachtet, dass man das macht, macht man das in dem Augenblick, weil man die Information bereichern möchte mit Informationen? Oder macht man das, weil man die Diskussion abbrechen möchte, weil man sich auf eine höhere Autorität bezieht und sagt, aber du hast nicht recht? Also, und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, sozusagen sich auch den eigenen Mustern bewusst zu werden. Wie diskutiere ich eigentlich und lasse ich das jetzt in dem Augenblick nicht zu, was du sagst, weil ich mich jetzt mit mir auseinandersetzen müsste und das wäre dann anstrengend. Und vielleicht sozusagen deine Perspektive wirklich in Betracht zu ziehen, würde dann auch bedeuten, meine zu hinterfragen. Und lasse ich das zu? Möchte ich das überhaupt zulassen? Das ist natürlich immer eine Frage von, habe ich gerade die Energie dazu, mich auf das einzulassen oder nicht? Und ich denke, da sind wir nicht immer, also ich bin auch nicht immer in der Lage, mich auf alles einzulassen. Manchmal denke ich einfach, lass mich in Ruhe, ich bin jetzt müde, ich kann jetzt nicht. Aber vielleicht kann ich dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich alleine bin, nochmals über das nachdenken, was mir gesagt wurde. Und dann kann ich wieder zurückgehen und sagen, das, was du gesagt hast, das hat mich jetzt noch beschäftigt und so das und das mit mir gemacht. Aber dazu müssen wir eben auch das Vertrauen haben, dass mein Gegenüber nicht davonläuft, dass es mich nicht verlässt, sozusagen, wenn ich meine Meinung sage und dass es mich nicht verurteilt, sondern mich auch als Mensch in meinem Gewordensein wahrnimmt mit der Perspektive, die ich eben mitbringe.
Zu begreifen, dass ich nur einen Ausschnitt sehe, das ist ja etwas, also wenn man in die Geschichte schaut, die war schon ganz schön divers, wenn man im Mittelalter und noch früher, also das waren sehr diverse Gesellschaften auch schon in gewissen Gegenden der Welt. Und da gibt es die schöne Elefantenparabel. Mhm. Das ist eine Parabel, wo sich schon vor Jahrhunderten im interreligiösen Streit auch mit dieser Parabel hatte man wie ein Bild, wie man damit umgehen kann. Also sie geht so, es gibt verschiedene Versionen, aber eine ist, einige weiße Männer befinden sich in einem, Männer meistens bei diesen alten Geschichten, in einem dunklen Raum und betasten einen Elefanten. Und der eine betastet das Bein, der andere das Ohr und alle machen sich daraus dann ein Bild und erst zusammengenommen entsteht eben ein ganzes Bild. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch über die Religionsvielfalt am Küchentisch und am Wohnzimmertisch, Raffaela. Wir behalten unsere Familien weiter im Auge als ganz fruchtbare Fallbeispiele. Und zum Abschluss habe ich ein Zitat rausgesucht, das helfen kann, wenn es mal wieder spannungsreicher ist. Akzeptiere nichts als die Wahrheit, dass der Liebe ermangelt. Und akzeptiere nicht als Liebe, was der Wahrheit ermangelt. Das eine ohne das andere entpuppt sich als zerstörerische Lüge. Und das ist von Edith Stein.
Sehr schön, danke dir. RefLab.